Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es geht um die absolute Wahrheit, also um etwas, das in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten doch ziemlich in Verruf geraten ist. Und um eine Gruppe von Philosophen, denen fast jedes Mittel recht ist, um dieser Wahrheit wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Das ist eine Erzählebene im neuen Roman der österreichischen Schriftstellerin Raffaella Edelbauer, Die echtere Wirklichkeit heißt er, und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Eine Aktivistengruppe, die sich Aletheia nennt, kämpft für die absolute Wahrheit, denn die Gruppe hält Fake News und Verschwörungstheorien für die größten Probleme unserer Zeit. Mit künstlerischen Interventionen wollen die vier die Menschen zur Wahrheit zurückführen, und dabei schrecken sie auch nicht vor immer radikaleren Mitteln zurück. Darum geht's unter anderem im neuen Roman der österreichischen Schriftstellerin Raffaella Edelbauer. Die echtere Wirklichkeit heißt dieses vielschichtige, toll erzählte Buch, und ich freue mich jetzt, mit Raffaella Edelbauer in Wien verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, schön, Sie zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung.
Es geht bei Ihnen ja immer um richtig wichtige, große Themen, also diesmal um die Wahrheit. In Dave zum Beispiel ging es um die KI, bei den Inkommensurablen in Ihrem letzten Roman ging es um den Tag vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Wie gehen Sie da vor? Gibt es da erst so ein Riesenthema und dann die Überlegung, wie könnte da ein Roman draus werden, oder sind erst die Figuren da? Wie entsteht so ein Edelbauer-Kosmos?
Also das ist... Das, was immer gleich bleibt, ist, dass mich die Idee zuerst am meisten interessiert. Das heißt, die philosophische Idee oder das Gerüst dessen, was eben dieses, was Sie gerade das große Thema genannt haben, sein soll. Hier in diesem Fall war es ein bisschen anders sogar. Und zwar, es gibt so Passagen, die von der Urzeit erzählen, also von Beginn und der Entstehung des Lebens. Und das war tatsächlich das Erste, was mir eingefallen ist. Und daran geknüpft eben die Frage, ist Wahrheit tatsächlich ausschließlich vom Menschen abhängig, oder gibt es hinter den Dingen stehend eben eine Wahrheit, die auch unabhängig ist? Und was würde das in Bezug auf unsere Lebenswelt zum Beispiel politisch bedeuten?
Aber auf der Erzählebene, wir können ja auf diese verschiedenen anderen Ebenen, die der Roman enthält, auch noch kommen, aber auf der Handlungsebene, da gibt es so eine Gruppe ziemlich eigenwilliger Philosophen, die in einem besetzten Haus wohnen, und die Erzählerin, die stößt dann zu dieser Gruppe. Was sind das für Leute, die da Aletheia bilden, und vor allem, was haben sie vor?
Also mich hat die Idee super fasziniert, dass Leute eine philosophische Terrorzelle bilden. Also das ist quasi wirklich ein total abstrakter Gedanke und jetzt nicht ein realpolitisches Programm dafür verantwortlich ist, wirklich Terrorismus zu machen. Und was die wollen oder welche Überzeugung hinter ihren Aktionen steht, ist zunächst einmal die, dass in der Philosophie, also in der Philosophiegeschichte, vor allem in den 60ern und 70ern des vergangenen Jahrhunderts, ein Begriff von Wahrheit erarbeitet wurde, der nicht böswillig war, der sozusagen kulturell relative Wahrheit widerspiegelt, aber in Bezug auf die politischen Entwicklungen seitdem extrem viel Schaden angerichtet hat. Also quasi der Verlust der Wahrheit in der Philosophie als verantwortlich dafür, dass wir jetzt mit dem Trumpschen Wahrheitsbegriff und alternativen Wahrheiten und dem postfaktischen Zeitalter zu kämpfen haben.
Das fand ich interessant, dass Sie sagen, oder auch die Gruppe dann sagt, ja, das fängt eigentlich in der Postmoderne an. Die hat das Fundament gelegt für diesen Verlust der Wahrheit und nicht Donald Trump. Wie ist das passiert in der Postmoderne?
Also die Frage ist eben die, dass wenn wir Wahrheit nicht mehr von einer unabhängigen Wirklichkeit abhängig machen, sondern sagen, naja, für jeden ist was anderes wahr. Und also in den USA vor allem ist ja populär diese Rede von "This is my truth", also auch in der Linken de facto, zu sagen, ja, jeder hat halt seine eigene Wahrheit, dass das so unschuldig daherkommt, aber eben tiefgreifende Implikationen hat, weil wenn man das für sich in Anspruch nimmt, man eben auch schwer zurückweisen kann, wie RechtspopulistInnen das für sich nützen und sagen, na gut, okay, vielleicht ist auf der faktischen Ebene die Kriminalität so niedrig wie noch nie, aber die Menschen empfinden es eben so, als wäre sie hoch und als würden wir in unsicheren Zeiten leben. Also dieses Reden von der Wahrheit als von Empfindungen abhängig, das halte ich tatsächlich auch als Raffaele Edelbauer, also nicht nur als jemand, der Aletheia geschrieben hat, für sehr gefährlich.
Das klingt jetzt, wenn wir uns so unterhalten, ein bisschen, als wäre das so ein trockener Thesenroman, unglaublich anstrengend und mit viel philosophischem Input gespickt. Ist es auch, aber gleichzeitig liest sich das immer total süffig, was Sie da schreiben. Die Figuren sind toll, es ist lustig, sprachverspielt. Wie schaffen Sie das, wenn Sie von so komplexen Thesen ausgehen, dass das dann auch eben so ein süffig zu lesender Roman wird?
Also vielleicht ist es auch Zeit, von der Protagonistin, von der Ich-Erzählerin zu sprechen. Die heißt nämlich bei Proxy und ist eine Videospielentwicklerin. Und der Witz an dieser Ich-Erzählerin ist, dass sie eine pathologische Lügnerin ist. Also eine hochgradig unzuverlässige Erzählerin, die, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, aber die mit Aletheia eigentlich andere Dinge im Sinn hat, als es die Mitglieder der Gruppe selber glauben. Und mir war es total wichtig, weil ich möchte ja jetzt nicht sagen, das ist die absolute Wahrheit und danach sollten wir streben, sondern die Form des Romans, die sabotiert ja so ein bisschen den Inhalt. Und das heißt, wir haben eben eine Protagonistin, die nach einem mysteriösen Unfall auf Erasmus-Semester, wo ihre beste Freundin in einem Autowrack verbrannt ist, angeblich im Rollstuhl sitzt und ihre Vergangenheit sehr verschleiert. Das heißt, es geht auch sehr viel um die Geisteswelt und um die Vergangenheit dieser seltsamen Protagonistin. Und das war eine Figur für mich, die war sehr schwierig zu schreiben, weil ich mich die ganze Zeit so geschämt habe, was sie denkt. Also sie ist eine furchtbare Narzisstin und total also unsympathisch und manipuliert die Leute, wie sie ihr gefällt. Und ich glaube, dass wenn man quasi das ernste Thema, also ernstes Thema, aber wenn man quasi das komplexe Thema durch solche Manöver bricht, dann macht das auch Spaß zu lesen.
Und diese By Proxy, die tatsächlich eine spannende Figur ist, weil durch dieses Geheimnis, was sie mit sich rumschleppt, das merkt man von Anfang an, mit der stimmt irgendwas nicht. Das baut natürlich für den Leser eine unglaubliche Spannung auf. Das haben sie gut gemacht. Und die zieht in dieses betreute Wohnen mit der philosophischen Gruppe ein und dann, um da aufgenommen zu werden, muss sie aber erstmal unglaubliche Aufgaben bewältigen. Also nicht nur Küchendienste, sondern auch den ganzen philosophischen Kanon durchführen. Sie muss sich durch die Boulevardpresse quälen. Was lernt sie eigentlich dabei über die echtere Wirklichkeit?
Es ist so, dass sie aus dem betreuten Wohnen rausfliegt zuerst. Und dann schließt sie sich dieser Gruppe an, die quasi wie eine Kommune zusammenleben und einen sehr strengen Tagesablauf haben, der so ein bisschen den philosophischen Sekten der Antike nachempfunden ist. Also es gab ja da die Pythagoreer beispielsweise oder die Stoa, also Leute, die wirklich zusammengelebt haben und quasi ihr ganzes Leben an solchen Ideen ausgerichtet haben. Und was lernt sie? Ich glaube, dass als By Proxy zu ihnen stößt, hat die Gruppe selber nicht so ganz eine Richtung, in die sie gehen kann. Also sie machen solche künstlerischen Aktionen mehr als politische Aktionen, wissen eigentlich nicht ganz, wie man sozusagen auf der formalen Ebene der Welt beweisen soll, wie wichtig das ist, wofür man steht. Und By Proxy ist dann die Stimme, die dafür sorgt, dass die sich so ein bisschen professionalisieren und dass sie wirklich Dinge machen, die die Öffentlichkeit erschüttern. Aber worum es der Gruppe, also es geht jedem, glaube ich, um was anderes in dieser Gruppe, das war mir sehr wichtig, diese verschiedenen Motivationslagen zu zeigen. Also wir haben Leute, die total in der Theorie sind. Es sind 4 Mitglieder. Also Leute, die in der Theorie verhaftet sind, andere, die wirklich geschult sind am Aktivismus der 60er Jahre und dafür sind, mit Dynamit zu arbeiten oder Infrastruktur zu beschädigen. Wir haben aber auch Leute, die sich sehr stark eben dem politischen Aspekt widmen. Also Rechtspopulismus spielt eine große Rolle. Die Frage, wie spricht denn die AfD, wie spricht denn eigentlich die FPÖ und wie verwenden sie dieses schwammige Wahrheitskonzept, um Anhängerschaft zu finden? Genau, also es ist ein bisschen, Es ist ein weites Feld an verschiedenen Motivationslagen.
Und Sie haben ja auch selbst Philosophie in Wien studiert und Sprachkunst. Haben Sie sich da auch selbst mit reingeschrieben, zum Beispiel in der Kritik auch am Wissenschaftsbetrieb? Konnten Sie da viel unterbringen, was Sie tatsächlich auch selbst erlebt haben?
Nein, also ich versuche möglichst wenig, also was heißt, ich versuche möglichst wenig aus meinem eigenen Leben einzubringen. Also natürlich sind es Orte, mit denen ich viel zu tun hatte. Ja, ich habe an der Universität, um die es geht, auch studiert und habe dort alle möglichen Charaktere gesehen. Aber ich war ja selber nie Teil des Wissenschaftsbetriebs. Ich habe viel geschöpft aus Erzählungen anderer Leuten, die da irgendwie mehr dabei sind. Aber eine Sache ist schon, also es geht ja hier auch um die Frage also einer Konkurrenz zwischen analytischer Philosophie, die eben sagt, oder nicht nur sagt, aber vielleicht mehr dazu tendiert zu sagen, es gibt einen festeren Wahrheitsbegriff und eben dieser postmodernen, kontinentalen Philosophie. Und das ist sehr stark in Wien, dieser Clinch. Aber diese Extreme, die ich schildere im Buch, das wäre dann doch zu viel gesagt, dass das der Realität entspricht.
Aber Sie haben schon wieder so einen wirklich eigenwilligen und sehr besonderen Erzählkosmos geschaffen. Sie haben es ja schon selber erzählt. Es gibt da auch noch ganz andere Textsorten, die da reinkommen. Also es geht auch um so eine gewisse, geht es Ihnen auch darum, so eine gewisse Verschmelzung zwischen Naturwissenschaften und Literatur zu erreichen in so einem Roman?
Ja, also das ist irgendwie so ein bisschen mein Ding oder das prägt meine Ästhetik sehr. Aber ich habe auch extrem viel Spaß beim Schreiben. Also wie gesagt, es geht, also ich glaube, es ist relativ lustig geschrieben zum Beispiel, weil diese Person, diese bei Proxy, die also unfassbar unsympathisch ist und die Leute mit so einer absoluten, also fast schon Hass erfüllt die Welt wahrnimmt, das ist natürlich, es macht voll viel Spaß, das zu schreiben auch und hoffentlich auch zu lesen.
Allerdings, das macht Spaß zu lesen, weil es eben auch so sprachverspielt ist.
Genau, also es ist ein bisschen ein anderer Tonfall. Ich hatte bis jetzt immer eher sympathische Protagonistinnen und das hat mir nochmal erlaubt, so mit einer absoluten Bedingungslosigkeit oder mit so einer Aggression fast sprachlich auf die Welt zu schauen und das hat mir sehr gefallen.
Und was ist so Ihre Haupterkenntnis nach der Arbeit, ja auch der intensiven Arbeit an so einem Roman? Wie gehen wir mit dem Verlust der Wahrheit um oder was empfehlen Sie uns, um dieser ganzen Manipulation, um die es ja auch im Roman ganz stark geht, zu entkommen?
Ja, das ist eine schwere Frage. Also ich bin mir nicht sicher, ob das, also ich habe natürlich meine persönlichen Überzeugungen, was das betrifft, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für mich als Künstlerin wirklich meine Rolle ist, ein Patentrezept zu geben, sondern dass es eher darum geht, Problemfelder aufzuzeigen. Also ich glaube, einfach zu sehen, woher quasi die Traditionslinien kommen, die uns dahin geführt haben, dass wir eigentlich nicht einmal mehr sagen können, was ist ein Faktum und worauf können wir uns sozusagen als Gesamtgesellschaft einigen. Das ist eine sehr schwierige Situation, in der wir sind, weil woher speist sich der Diskurs eigentlich, wenn quasi alle in Bubbles leben, wo schon simple Fragen darüber, wie viele Leute bei einer Inauguration waren, von Donald Trump, der ja behauptet hat, bei ihm seien die meisten in der Geschichte der Vereinigten Staaten gewesen. Also wenn wir uns nicht mal darauf einigen können, dann ist es extrem schwierig, in die Zukunft zu gehen. Und dieses Problem aufzuzeigen, hat mich schon 400 Seiten gekostet. Ich weiß nicht, wie viel ich bräuchte, um eine Lösung dafür zu finden.
Aber es schärft die Wahrnehmung und man hat auch noch Spaß dabei, wenn man es in Ihrem Roman, wenn man sich darauf einlässt. Raffaela Edelbauer, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Wien.
Ja, Ihnen auch. Ciao.
Und der Roman Die echtere Wirklichkeit ist beim Verlag Klett-Cotta erschienen und er kostet 28 Euro. Gerade im Sommer, wenn es so heiß ist wie in diesen Tagen, da können Bibliotheken wahre Oasen sein. Angenehm temperierte Räume, herrliche Ruhe. Aber das ist vielleicht auch eher ein Bild, das der klassischen Bibliothek entspricht, in der still gelernt und geforscht wird. Viele neue und preisgekrönte Bibliotheken in der ganzen Welt ermöglichen ihren Besuchern viel mehr. Auch die New York Public Library ist so ein besonderer, in die Zukunft gewandter Ort, wie Martin Ganselmeier berichtet.
Die New York Public Library ist in mehrfacher Hinsicht eine Oase. Wer den großen und hellen Lesesaal betritt und sich an einem der langen Holztische in ein gutes Buch vertieft, bekommt nichts mehr mit vom Lärm Manhattans. An schwülwarmen Sommertagen ist der prächtige Marmorbau auch ohne Klimatisierung angenehm kühl. Und an kalten Wintertagen, an denen der Nordostwind durch die Straßenschluchten pfeift, gibt es kaum einen schöneren Ort, um sich aufzuwärmen und dabei in Ruhe etwas zu lesen. Die New York Public Library ist für alle da und heißt alle willkommen, sagt Diego Cardoso, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek zuständig ist. Dies ist ein großartiger Ort, an dem sich die Menschen in Themen und Bücher vertiefen können. Sei es ein Wissenschaftler oder jemand, der an einem bestimmten Thema interessiert ist. Jeder kann hier seine Oase finden. Wer zum Beispiel ein Buch schreiben will, kann sich einen Schreibtisch reservieren, in imposanter Kulisse recherchieren und sich von den Bibliothekaren mit Recherchematerial versorgen lassen. Der Bücherwunsch mag noch so ausgefallen sein. Innerhalb einer Stunde wird das gewünschte Buch mithilfe einer elektronisch betriebenen Bücherbahn aus den Tiefen des Archivs unter dem benachbarten Bryant Park ans Tageslicht geholt. 55 Millionen Bücher und Medien hat die New York Public Library im Angebot. Die bekanntesten Bücher, die hier recherchiert oder sogar geschrieben wurden, sind in der Dauerausstellung Made in New York Public Library zu sehen, sagt Diego Cardoso. Eines der jüngeren Bücher, das sogar mit Leonardo DiCaprio verfilmt wurde, ist David Grants Bestseller Killers of the Flower Moon. Das hat er hier geschrieben. Ein Buch über die Ausbeutung der Osage-Indianer in Oklahoma. Eine weitere Dauerausstellung zeigt die Schatzkammer der New York Public Library. Dort zu bewundern die erste Gutenberg-Bibel, die nach Amerika kam, die handschriftlich verfasste Abschiedsrede des ersten US-Präsidenten George Washington und der Publikumsmagnet unter den jüngsten Bibliotheksbesuchern, die Originalstofftiere des Kinderbuchklassikers Winnie the Pooh. Doch auch in sozialer Hinsicht ist die New York Public Library eine Oase. Im kalten New Yorker Winter gibt es Räume in der öffentlichen Bibliothek, in denen sich Obdachlose aufwärmen können oder an besonders schwülwarmen Tagen Abkühlung finden. Auch Toiletten und Waschräume stehen Obdachlosen zur Verfügung. Jeder ist uns willkommen, sagt Diego Cardoso. Wenn du einen Ort brauchst, wollen wir dieser Ort sein, wofür auch immer du ihn brauchst.
We welcome everybody. If you need a space, we want to be the space for you, whatever it is you might need.
Etwa 90 Filialen hat die New York Public Library. In allen gibt es kostenlosen Zugang ins Internet und Angebote, die auf die Bedürfnisse der Bürger des jeweiligen Stadtteils zugeschnitten sind. Wie bewirbt man sich für einen Job oder eine Wohnung? Wie lerne ich mit meinem Geld auszukommen? Oder wie bereite ich mich auf den Ruhestand vor? Gail Kennedy hat seit mehr als 10 Jahren eine Mitgliedskarte der New York Public Library. Die gibt es für alle New Yorker kostenlos. Mit ihr kann man nicht nur Bücher ausleihen, sondern sie berechtigt auch zu günstigerem Eintritt in Konzerte und Museen. Gail Kennedy kommt regelmäßig in das Hauptgebäude mit den berühmten 2 Marmorlöwen links und rechts der Eingangstreppe.
It's so relaxing. And it gets you away from the hubbub.
Es ist so entspannend. Du kannst dem Lärm der Großstadt entfliehen und entdeckst immer was Neues. Wie die Ausstellung über 100 Jahre New Yorker. Die ist so schön.
The New Yorker exhibit that's up there, that's beautiful.
Und weil die New York Public Library eines der schönsten Gebäude New Yorks ist, sieht man sie auch in vielen Filmen und Serien, zum Beispiel in Ghostbusters oder The Day After Tomorrow oder in der Serie Sex and the City. Diego Cardosos Lieblingsszene stammt aus dem Klassiker Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn. Das ist die Szene, als Audrey Hepburn ein Date mit einem Schriftsteller hat und er fragt in der Bibliothek nach seinem eigenen Buch. Sowas passiert auch heute immer wieder, ist also sehr realistisch. Im großen Lesesaal der New York Public Library das eigene Buch in den Händen halten. Für viele Schriftsteller und Autorinnen ist dies der krönende Abschluss ihrer oft jahrelangen Arbeit.
Martin Ganselmeier hat uns mitgenommen in die New York Public Library.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Exil nach Deutschland zurückgekommen ist, der wurde nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Und welche Ausmaße das zum Teil annahm, davon hat erst kürzlich die diesjährige Büchnerpreisträgerin Ursula Krechel hier in der Lesart erzählt, als sie mit ihrem neuen Essay hier war. Die angesehene Historikerin Stefanie Schüler-Springorum arbeitet in ihrem neuen Buch dieses Kapitel der Nachkriegsgeschichte auf. Unerwünscht heißt es, die westdeutsche Demokratie und die Verfolgung des NS-Regimes. Hans von Trotha hat das Buch gelesen. Ursula Krechel, als sie hier war, die hat vor allem von Exil-Schriftstellerinnen und Schriftstellern gesprochen. Aber ich nehme an, Stefanie Schüler-Springorum hatte auch noch andere Leute im Blick.
Ja, und nicht nur die zurückkehrenden Exilantinnen und Exilanten, sondern vor allem auch die vielen Freigelassenen aus den Lagern. Die waren ja dann auch frei, die waren auch da. Und dann könnte man ja erwarten, dass die in einer Gesellschaft aufgenommen werden, die demütig ist und sozusagen um Verzeihung bittet. Und das Gegenteil war der Fall. Was man ja irgendwie schon geahnt hat, aber was hier eben systematisch dargelegt ist, ist, dass genau die Bevölkerungsgruppen, die sogenannten Opfergruppen, die gerade noch von den Nazis systematisch verfolgt, versklavt und umgebracht worden sind, keinen Deut besser behandelt worden sind, wie sie an einer Stelle schreibt, nur ohne Auschwitz. Und das ist schon erschütternd. Also es geht wirklich exakt um dieselben Gruppen. Es geht um die Überlebenden des Holocaust. Es geht über die Einwanderer aus Osteuropa, die Sinti und Roma. Dann werden sogar die Kategorien und das Vokabular der Nazis mit in die Nachkriegszeit übernommen, also sogenannte Erbkranke, asoziale Berufsverbrecher und natürlich auch die Homosexuellen. Also die Leute finden sich aus dem Lager befreit, aber sofort in einer ähnlichen Situation der Ausgrenzung wieder. Und das ist natürlich unerträglich.
Und gibt es ja auch Erklärungen dafür, wie das so eine Kontinuität überhaupt möglich war?
Ja, indem sie das beschreibt sie eine Gesellschaft, die es einem wirklich kalt den Rücken runterlaufen lässt. Eine Gesellschaft, von der sie sagt, dass sie den Übergang in eine neue politische Kultur vor allem deshalb so problemlos gemeistert hat, weil Kernbestände des alten Denkens und Wissens erhalten geblieben sind. Und das ist ganz offensichtlich so. Es gab auch eine sogenannte Rechtskontinuität, dass die Gesetze, die nicht ausdrücklich abgeschafft worden sind, galten in ihrer letzten Version. Und das war immer die radikalste Nazi-Version, auch gegen diese Gruppen. Also sie macht da sehr viele Kontinuitäten aus. Und sie erkennt einen erhaltenen, weiterhin aktiven Wunsch nach Aufrechterhaltung, eine Hierarchisierung in der Gesellschaft. Und ihr Resümee ist, dass die Vorstellung der Volksgemeinschaft den Nationalsozialismus unbeschadet überlebt hat und weiterhin sozusagen sowohl das staatliche als auch das persönliche Handeln der Bundesrepublik geprägt hat.
Das klingt nach ziemlich viel historischem Stoff und Dokumenten auch wahrscheinlich, die sie gesichtet hat. Wie baut sie das denn auf? Also wie ist dieses ganze Buch angelegt?
Also sie einerseits referiert sie Studien von Kolleginnen und Kollegen und andererseits sehr viele Zeitzeugen. Also Viktor Klemperer ist ja also hier für die Lesart wahrscheinlich der bekannteste Zeitzeuge, der auch viel vorkommt, aber auch sehr viele andere und sehr viel unbekanntere. Und das sind wirklich erschütternde Zeugnisse. Der Aufbau, das ist interessant, wenn man ins Inhaltsverzeichnis guckt, das sieht eigentlich eher aus wie das Inhaltsverzeichnis eines literarischen Werks als das einer wissenschaftlichen Arbeit, weil es sehr knappe, fast poetische Überschriften sind. Also es fängt an mit deutsches Glück, das ist die sogenannte Stunde Null, eine Interpretation, die sie stark anzweifelt. Dann Totschlag und Mord, das vergessen viele immer, die letzten Monate und vor allem Wochen des Krieges und des Naziregimes waren für die Opfer, für die Eingesperrten natürlich ganz, ganz besonders schlimm. Und dann kommt das dritte Kapitel, zum Beispiel frei, Ausrufezeichen. Das ist dieser kurze Moment der Freiheit, den die Menschen verspürt haben, um sich dann in dieser wieder sehr einengenden Bundesrepublik wiederzufinden. Also sie geht chronologisch vor. Nach dieser Freiheit kommt dann eben der Versuch der Integration und dann das Thema Kompensation, also dieses sehr traurige Thema eigentlich der sogenannten Wiedergutmachung, also der Anerkennung des Leidens. Und das letzte Kapitel ist dann ein Zitat, bisschen spät alles. tatsächlich ist diese ganze Aufarbeitung überhaupt erst so in Gang gekommen, dass man den Opfern allenfalls noch posthum gerecht werden kann.
Das klingt aber so, als ob da so ein ganzes Kapitel Nachkriegsgeschichte gar nicht richtig aufarbeitet und geschrieben worden wäre.
Ja, so ist es auch. Also sie schreibt in einem Dank, wie es zu dem Buch gekommen ist, dass sie auf einem Podium zum Thema Zukunft der Erinnerung explodiert sei. Man müsste sich erst mal angucken, was für Kontinuitäten da waren und in gewisser Weise auch bis heute sind, bevor man immer über diese Historisierung spricht. Und daraufhin hat sie sich hingesetzt und das einmal gemacht. Tatsächlich ist das, verändert es den Blick auf die Bundesrepublik und eben schon gar diese Erfolgsgeschichte der Demokratisierung und der Entnazifizierung. Das sieht alles ganz, ganz anders aus. Was ich aber viel wichtiger finde und worauf sie auch abhebt, ist, was uns das heute sagt, was wir daraus lernen können. Und tatsächlich, wenn sie recht hat, dann sind das nicht Wiedergänger, so die Gedanken, die wir heute erleben und auch diese Erfolgsgemeinschaftsidee, die sagt, alle, die hier nicht dazugekommen sollen, raus, sondern dass es immer da gewesen ist, dass es sich immer fortgesetzt hat, was die Sache natürlich noch viel schwieriger zu beherrschen macht, als wenn es einzelne Wiedergänger wären. Also das ist, außerdem sagt sie, an diesen Schicksalen, an diesen Untersuchungen, an diesen Ergebnissen kann man auch lernen, wie man mit Biografien umgeht, die eine Migrationsgeschichte im Hintergrund haben. Und das ist unsere Zukunft. Darauf müssen wir uns einstellen. Deswegen, das eine ist ein veränderter Blick auf die Vergangenheit. Das andere ist, da ist sehr viel Lehr- und Lernmaterial für die Zukunft und unsere Gegenwart in diesem Buch.
Hans von Trotha über das neue Buch der Historikerin Stefanie Schüler-Springorum. Unerwünscht heißt es, die westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes. Erschienen beim S. Fischer Verlag. Es hat 256 Seiten und kostet 25 €.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Lauter alleinerziehende Mütter und Kindergeburtstage mit Kokain. Jacinta Nandi liest morgen in Hamburg aus ihrem Buch Single Mom Supper Club.
Verschiedene Versionen von mir. Die perfekte Feministin, die Schlampe und dann das traurige Opfer.
Das Buch der in Berlin lebenden Britin ist eine Satire über Mutterschaft, Bürokratie und die Absurditäten des Alltags. Ihre Figuren schlagen sich mit prekären Jobs herum oder versuchen, ein Instagram-taugliches Leben zu führen.
Sie erzählt, dass sie den Wasserkocher kaputt gemacht hat und Jochen ihr dann das Geld vom Kindergeld abgezogen hat und sie dann aus Rache 450 € aus seinem Portemonnaie geklaut hat. Und er tat so, als ob er nichts bemerkt hätte. Aber abends dann, als der Kleine schlief, hat er sie so hart gefickt, dass sie 2 Tage lang geblutet hat.
Jacinta Nandi liest morgen aus ihrem Buch Single Mom Supper Club um 18.30 Uhr auf Kampnagel in Hamburg.
Susan Sontag ist bis heute immer noch bekannt dafür, dass sie für die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Hochkultur und Pop- oder Unterhaltungskultur plädierte.
Sagt Tanja Graf, Leiterin des Münchner Literaturhauses, in dem eine Ausstellung über Susan Sontag zu sehen ist. Die New Yorker Intellektuelle, die 2004 starb, fand im Leben alles gleichermaßen wichtig. Die Welt war ihr Thema, sagte der Schriftsteller Paul Auster über sie. Everything Matters heißt die Ausstellung, die sich dem Leben der Essayistin, Schriftstellerin und Kulturbesessenen widmet. Eine Zeitreise, so Kuratorin Anne Seethaler.
Wir haben uns an Susan Sontags Lebensort New York begeben, haben nicht nur unsere Fensterfassade mit Fotos illustriert, sondern auch die einzelnen Ausstellungsstationen in Wolkenkratzer hineingebaut. Und so haben wir hier als 5 Stationen in der Ausstellung.
Susan Sontag, Everything Matters. Die Ausstellung ist bis zum 30. November im Literaturhaus in München zu sehen. 1949 erschien Erich Kästners Roman Das doppelte Lottchen. Morgen ist die Bühnenadaption in Bad Vilbel zu sehen.
Seid ihr miteinander verwandt?
Sie haben sich nie vorher gesehen. Wie soll das auch gehen? Eine aus München, die andere aus Wien.
Luise und Lotte wissen gar nichts voneinander, als sie sich in einem Ferienheim begegnen. Aber sie stellen immer mehr Ähnlichkeiten fest.
Am 14. Oktober. Ich auch.
Durch die Trennung ihrer Eltern wurden sie auseinandergerissen und beschließen, ihre Rollen zu tauschen.
dass jedem Menschen etwas fehle, egal ob Zwilling oder nicht, das möchte Regisseur Ulrich Zyran mit seiner Inszenierung zeigen.
Diese Einheit wiederherzustellen, das ist ja für jeden Menschen so, auch wenn er nicht Zwilling ist, das war für mich ein Ansatz, das zu erzählen. Diese Notwendigkeit, diese andere Hälfte in sich kennenzulernen, also wer man als ganze Person ist und wo alles dazugehört.
Das doppelte Lottchen, die Inszenierung nach Erich Kästners Klassiker, morgen um 11 Uhr auf den Burgfestspielen in Bad Vilbel. Weitere Vorstellungen am Samstag und am nächsten Dienstag.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Ein Sommer voller Leichtigkeit und mittendrin Kurt Tucholsky. In seinem Kultbuch Schloss Gripsholm erzählt er mit Witz, Charme und feiner Ironie von Liebe, Freiheit und von einem Moment, der plötzlich alles verändert. Ein literarischer Kurzurlaub mit Tiefgang, der bis heute ja viele Leserinnen und Leser begeistert. Celine Rasmussen nimmt uns jetzt mit an diesen besonderen Ort in Schweden, an dem der Berliner Journalist und Satiriker einstmals Ruhe und Erholung fand.
Trotz seiner Bekanntheit ist sein Grabstein hier in Mariefred klein und schlicht. Der Friedhof ist hinter einer Schule gelegen und die Gräber sind unscheinbar. Es gibt keinen Wegweiser, aber der kleine Friedhof lässt sich gut überblicken. Auf dem Grabstein unter einer Eiche steht ein Zitat aus Goethes Faust: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, mehr nicht. Und doch sind Tucholskys Spuren in Schweden bis heute spürbar. Zehn Minuten zu Fuß entfernt liegt das Schloss Gripsholm, Namensgeber für eines der bekanntesten Werke Tucholskys. Der Weg führt durch die kleine Innenstadt und am See entlang. Im Schloss angekommen treffen wir Erik Ekberg vom Schlossmuseum, der glaubt, dass Kurt Tucholsky damals ziemlich beeindruckt war von dem historischen Schloss. Das Schloss liegt mit seiner roten Backsteinfassade und den vier runden Ecktürmen auf einer kleinen Insel im Mälarensee, die über eine kleine Brücke mit Mariefred verbunden ist.
Ich kann mir vorstellen, dass Tucholsky, als er dann hierher kam und hier im äußeren Burghof stand und sich das Schloss mit den Zwiebeltürmen angesehen hat, dass er dachte, das wäre ein optimaler Spielplatz für den gleichnamigen Roman.
Manche Orte hier im Schloss erkennt man im Roman wieder. Die niedere Rüstkammer und das Staatsgefängnis im alten Wehrturm zum Beispiel. In dem Raum ist ein tiefes Loch im Boden, wo man früher Kanonen hochziehen konnte und welches Kurt Tucholsky wohl eine Idee für seinen Roman geliefert hat.
In dem Roman Schloss Gripsholm von Tucholsky findet hier eine Szene statt. Sie besichtigen das Schloss und der Protagonist Kurt, genannt Peter im Roman, der versteckt sich hier in der Luke und spukt dann für andere Gäste sozusagen im Schloss, genau.
Schloss Gripsholm ist heute wie damals ein Museum mit der staatlichen Porträtsammlung Schwedens.
Man konnte dann hierher kommen, sich die Räume und die Porträtsammlung ansehen. Also da war schon das Schloss seit 100 Jahren eigentlich fast beinahe ein Museum, muss man dazu sagen. Also hier kam jeder, gerade auch, weil es ein der ja als Nationalkleinod schlechthin galt.
Viele Touristen kennen den Roman und kommen deshalb hierher. Von den ungefähr 60.000 Besuchenden pro Jahr ist die Hälfte deutschsprachig. Eine von ihnen ist Susanne Bosch aus Neubiberg. Sie hat Kurt Tucholskys Schloss Gripsholm sehr gerne gelesen.
Ich habe das gelesen, aber da war ich schon 17 ungefähr und war dann immer ganz scharf drauf, eben das Schloss mal direkt zu sehen. Das ganze Schloss ist faszinierend. Ich war vor vielleicht 50 Jahren schon auch innen drin und auch die Umgebung. Ich habe es mir jetzt schon notiert, ich werde mir das Buch wieder bestellen, dass ich es nochmal lesen kann.
So wie Susanne Bosch geht es wohl vielen, erzählt Erik Ekberg. Der Roman spiegelt die Atmosphäre hier vor Ort im Schloss perfekt wider.
Sommer, Sonne, Urlaub in Schweden und eben dieses idyllische Schloss am Ufer des Mälarsees. Ich glaube, das ist eigentlich das, was der Roman so ausmacht und so beliebt macht.
Zu kaufen gibt es den Roman Schloss Gripsholm im Museumsshop nicht, da das Schloss Kurt Tucholsky lediglich als Idee diente und er nichts mit der königlichen Familie zu tun hat, in deren Besitz das Schloss bis heute ist. Tucholsky floh damals vor dem aufkommenden Nationalsozialismus nach Schweden. Er schrieb, kämpfte mit Depression und starb 1935. Viele Kontakte soll er in Schweden nicht gehabt haben, doch für Schwedens Literaturszene spielt er auch heute noch eine Rolle. Seit 1985 vergibt die schwedische Sektion des Internationalen Schriftstellerverbandes PEN den Tucholsky-Preis. Die Organisation setzt sich für verfolgte Schriftsteller ein, so wie einst Tucholsky einer war.
Celine Rasmussen hat uns mitgenommen nach Schweden, genauer auf Schloss Gripsholm. Und wer es nicht bis dahin schafft, aber trotzdem Lust hat, mal wieder sich dort zu tummeln, dem sei Kurt Tucholskys Roman empfohlen. Der ist in ganz verschiedenen Ausgaben erschienen, unter anderem als Taschenbuch beim Rowohlt Verlag.